Als ich erfuhr, dass das Auto, in dem ich Autofahren gelernt habe, nun H-Kennzeichenalter erreicht hat, staunte ich nicht schlecht. Dabei handelt es sich hierbei nur um einen VW Polo 3 bzw. Typ 6N. Grund genug, sich das Jahr 1994 mal näher anzuschauen und mal einen kurzen Überblick zu bekommen, was sonst noch Oldtimer-Alter erreicht hat. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Grundehrlich, Sprachnotizen zum Runterschalten. Nun, was ist so 1994 passiert, beziehungsweise wofür ist 1994 bekannt? Ich habe mal recherchiert und da stand gleich, glaube ich, als eines der ersten Sachen, die PlayStation, die erste, kam heraus. Amazon und Yahoo wurden tatsächlich 1994 gegründet. Und das hat mich persönlich überrascht. Damit könnt ihr gleich als Besserwisser glänzen. Eine Tochterfirma von Toyota, DensoWave, erfand kein Auto, sondern den QR-Code. Also der QR-Code wird dieses Jahr 30. Naja, automobiltechnisch gab es natürlich auch ein paar Neuerungen, die heute ja als Oldtimer zugelassen werden können. Und solltet ihr eines dieser Fahrzeuge mal im Straßenbild sehen, inklusive eines H-Kennzeichens, so schickt es mir unbedingt mal durch. Also eigentlich wäre es schon witzig, sich jetzt halt irgendwie einen alten Polo oder sonst irgendwas zu kaufen und dann ein H-Kennzeichen drauf zu klatschen. Braucht halt entsprechend den guten Zustand, was vielleicht schwierig ist bei diesen doch Alltagsautos. Naja, ich strukturiere mal die Episode nach drei Kategorien. Kleinwagen, ja, größere Autos bzw. Limousinen und dann die letzte Kategorie Sportwagen. Ja, beim Kleinwagen würde ich eigentlich auch gleich beim Polo 6N bleiben. Den habe ich ja schon anfangs erwähnt. Ja, der womöglich bekannteste Vertreter, den ihr vielleicht da draußen auch kennt, ist der Polo Harlequin. Das ist dieser in den Farben Gelb, Grün, Blau, Rot. Und mit diesen vier Farben, also mit dieser Gestaltungsexplosion, wurde zunächst eigentlich eine Sonderedition, ein Werbefahrzeug veröffentlicht, das die Austauschbarkeit der Ausstattungsvarianten zeigen sollte. Und dieses Fahrzeug war eigentlich auf 20 Stück limitiert, gewann aber so eine große Beliebtheit, dass in den darauffolgenden drei Jahren bis 1997 3.806 Fahrzeuge in Serie gingen. Also eigentlich ziemlich selten, vielleicht auch Potenzial zu so einem Klassiker. Besonders, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, vor ein paar Jahren habe ich beim Kiesbetthändler auf dem Weg zur Arbeit so ein Polo Harlequin gesehen. Da müsste man halt jetzt echt mal prüfen, ob das ein Original Harlequin ist oder ob dann jemand nur Kotflügel und sämtliche anderen Schwelle und sonst was getauscht hat. Aber man kann es auch daran erkennen, die Farbdesignsprache war so, zwei identische Farben durften niemals nebeneinander sein und bei der Bestellung durfte oder konnte der Käufer sich die Farbwahl nicht oder konnte die Farbwahl nicht bestimmen. So. Beim nächsten Auto zitiere ich mal einen Werbeslogan. Rivale gegen den Golf 3. Welches Auto kommt euch da in den Sinn? Wahrscheinlich nicht der Peugeot 306, oder? Diese 1993 erschienene Basisvariante will ich jetzt halt eigentlich nicht thematisieren, sondern eher das, was dann ein Jahr später rauskam, ein Tipp, den ich von einem sehr guten Freund bekommen habe, beziehungsweise er nervt mich alle zwei Monate mit irgendwelchen Inseraten zu dem Modell und ich muss sagen, langsam finde ich Gefallen daran. Also es geht um den 306 Cabriolet. Wahrscheinlich freut sich jetzt Daniel nun wie ein kleines Kind vor dem Osternest. Und so kam im März oder April, bin ich mir gerade gar nicht sicher, 1994 diese Variante mit oben ohne auf den Markt. Und interessanter Sidefact, die Linienführung, also die Karosseriekonzeption, kam von Pininfarina und wurde in Italien hergestellt. Und aktuell gibt es diese Variante noch sehr günstig am Markt gegenüber anderen Autos. Ist diese auch relativ resistent gegen Rost. Sportliches Fahren ist inklusive. Und ja, ich kann es nachvollziehen. Also desto länger du dir dieses Auto anschaust, desto eher sagt einem die Designsprache zu. Und ja, ich finde immer mehr gefallen. In dem ein oder anderen Artikel, den ich für die Recherche durchgelesen habe, wird ja von den Autoliebhabern auch schon in die Zukunft prognostiziert, dass dieses Auto Kultstatus erreichen wird. Da bin ich jetzt gespannt, wie ihr das seht. Also lohnt sich das Investment in die Aktie 306 Cabrio oder eher nicht? Also falls einer von euch einen vielleicht hat oder sowas, wäre ich auch super interessiert daran, einen kleinen Bericht zu erhalten. Entweder ihr schreibt mir das mal durch oder schickt mir gerne mal eine Sprachnachricht zu. Einfach auf Instagram @grundehrlich.de. Gut, Nummer 3 geht schon mal mehr Richtung ja, Kompaktwagen. Der Vorgänger vom 1er BMW, nämlich der 3er Kompakt, wird dieses Jahr auch 30. Und das ist wirklich ein Auto, was man noch sehr häufig im Straßenbild sieht. Und noch ein weiterer Vorgänger wird 30, nämlich der Toyota RAV4. Also quasi der Vorgänger zu den heutigen SUVs. Sprich, ein Geländewagen mit weniger Geländefähigkeiten, aber quasi ein ja, Freizeitfahrzeug typischerweise. Und hier will ich eigentlich gar nicht so sehr ausholen, weil da kann ich nicht mithalten mit dieser richtig interessanten Episode von Future Classics, von den Jungs von 2 aus 11 und Alte Schule. Da verlinke ich euch das einfach mal in die Shownotes, da könnt ihr euch mal die Episode anhören. Echt spannende Details, die es da zu erfahren gibt. Allein, wofür steht RAV4? Es steht für Recreational Active Vehicle. Gab es übrigens zeitweise auch als Elektrovariante schon damals. Zwar nicht zum Kauf, nur zum Leasing, aber um eine Gesetzeslage in der USA zu erfüllen, gab es da eine Elektrovariante. Und bevor wir zum nächsten Modell kommen, noch eine interessante Seitennotiz für die Schlaubi-Schlumpfs unter euch. Der RAV4 mit seinen Modellvarianten, der quasi inzwischen, glaube ich, sogar als Plug-in-Hybrid in der neuesten Generation ist, oder sogar Elektro, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der RAV4 der meistverkaufte oder das meistverkaufteste Auto weltweit. Also 2022 war das auf Platz 1. Also gar nicht irgendwie Golf, Käfer oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich der RAV4. Gut, was ich auch gesehen habe, schon bekannte Straßenvertreter oder bekannte Vertreter, die heute noch unterwegs sind, Opel Tigra 1 und Renault Laguna, beide werden auch 30. Das schockiert mich mehr, deswegen gehe ich auf die gar nicht mehr weiter ein. Was aber 1994 auch passierte, Audi änderte ihre Typenbezeichnung. Also davor gab es Audi 80, Audi 100 und so weiter. Und dann wurde 1994 das entsprechend umgenannt in Audi A4 und Audi A6. Und wenn wir schon von Audi sprechen und ich sonst in dem Podcast ja hauptsächlich die Zuffenhausener Marke Porsche thematisiere, darf natürlich der Audi Avant RS2 nicht fehlen. Wird dieses Jahr auch 30. 315 PS brachte der damals schnellste Serienwagen von Audi. Und vom Porsche hatte der dann tatsächlich auch das eine oder andere Teil geerbt. So war zum Beispiel der Seitenspiegel vom 993, Bremse vom 968, Nebelschlussleuchte, Blinker vom 964 und die technische Entwicklung war auch bei Porsche. Motor nicht, da gab es zwar den Porsche Schriftzug, aber es war ein rein Fünfzylinder von Audi. Knappe 2900 Stück wurden gebaut und heute, ja, ich würde sagen, so ab 50.000 aufwärts werden die gehandelt. verständlich. Ich habe mal nachgeschaut hinsichtlich den Zulassungen. Da habe ich den Stand von 2015 herausgefunden. 270 circa sind noch zugelassen. Also richtige Rarität und wahrscheinlich, ja, zu Recht, dann ab diesem Jahr ein Oldtimer und Sammlerstück. Ja, kommen wir nun zum 916. Kein Porsche, obwohl eine 9 davor steht, sondern dem Alfa Romeo Spider bzw. GTV, der die Kennung 916 trägt. Und dieses Auto, 1994 debütiert, ist ja ein sportlicher italienischer Zweisitzer. Und ich erwähne eine Besonderheit des Designs und dann habt ihr sofort ein Auto im Kopf. Keilförmigkeit. Spitzname war sogar Donnerkeil. Und die einen hassen es, die anderen finden, dass das wunderschön ist. Zumal es auch vom Design her aus dem vorhin schon erwähnten Designstudio Pininfarina kommt. Und auch wenn die Unterbaugruppe vom Fiat Tipo kommt, so erkennt man ansonsten in Innenausstattung etc. wenig bis gar nichts von Fiat. 1,8 bzw. 2 Liter Vierzylinder und ab 95 gab es dann auch einen stärkeren V6-Zylinder, brachten ja zwischen 144 und 240 PS. Kritik bei den eingefleischten Alpha-Fans gab es zunächst wegen dem Wechsel von Heckantrieb auf Frontantrieb, aber war eigentlich die Fahrweise doch relativ sportlich. Ich weiß nicht, also ich kenne das Auto jüngst, weil ich glaube, 2 Straßen weiter fährt einer, den im Sommer und deswegen sehe ich den öfters. Ist spannend. Also ich glaube, das ist wieder so ein Designstück. Eigentlich macht es das ja genau aus. Es gibt welche, die verstehen das Design nicht. Es gibt andere, die sagen, das ist ein Meisterwerk. Definitiv ein Blickfang. Einigen wir uns darauf. So, Sportwagen war ja jetzt quasi der Alpha. Es gibt natürlich noch die Kategorie Super, Super Sportwagen. Da bin ich natürlich auf die Marke Porsche gestoßen und habe geschaut, was die so gemacht haben. 1993 kam ja der letzte luftgekühlte Elfer an das Licht der Welt. Und ein Jahr später gab es etwas von Porsche, nämlich die Rennversion. Also der 3,8 Liter Cup und der wurde zunächst im Porsche Super Cup gefahren oder eingesetzt und dann ein Jahr später im Carrera Cup. Aber ansonsten gab es jetzt nichts direkt von Porsche. Genau, dieses Auto war ziemlich erfolgreich, hatte die neue Mehrlenker-Hinterachse und brachte 310 PS. Höchstgeschwindigkeit waren, glaube ich, 280 km/h. Ja, das war eigentlich mal so im Groben und Ganzen das, was autotechnisch 1994 rauskam. Falls ich noch ein Fahrzeug vergessen habe, erwähnt es gerne, schreibt es mir. Was letztes Jahr für mich wirklich der Renault Twingo war, ist dieses Jahr für mich der Überraschungskandidat Polo. Also krass, wie die Zeit vergeht und was mittlerweile 30 Jahre her ist. Bis jetzt habe ich auch noch keinen Twingo mit H-Kennzeichen gesehen, aber ich bin schon mal gespannt. Also wer Twingo oder Polo mit H-Kennzeichen sieht, gibt mir Bescheid. Gut, dann, sharing is caring, nächste Kategorie. Ich glaube, es kommt jetzt der erste die erste große Content-Welle in 2024. Dieses Wochenende war ja GP Race on Ice von Ferdi Porsche gegründet oder beziehungsweise organisiert. Ich war leider nicht vor Ort, aber viele von euch da draußen, das weiß ich auf jeden Fall, nachdem ich die ein oder andere Story gesehen habe. Also war ja dieses Jahr etwas matschiger, also nicht ganz vereiste Rennstrecke, sondern eher slushy. Ich bin echt gespannt, was es da noch die nächsten Tage zu sehen gibt. Schaut da gerne auch mal was die großen und kleinen Instagram-Accounts die nächsten Tage rausbringen. Ansonsten eine kleine Vorankündigung, auch um mir selber persönlich ein bisschen mehr Druck zu machen. Es wird ein neues Podcast-Format geben. Also das heißt jetzt nicht, dass irgendwie grundehrlich eingestampft wird, keine Sorge, sondern es wird eine neue Art von Interviews geben. Ich möchte nämlich ein bisschen mehr die Community in den Vordergrund bringen und da habe ich in der Diskussion mit einem guten Freund eine Idee ausgearbeitet und mittlerweile stecke ich auch in der Realisierung. Es handelt sich um Interviews, die aber keine klassischen Interviews sind. Also sprich, ich möchte dem Titel Sprachnotizen zum Runterschalten ein wenig mehr Bedeutung geben, liegt eigentlich ziemlich offensichtlich auf der Hand. Sprich, ich möchte Sprachmemos, Sprachnachrichten von euch da draußen aus der Community zusammenbringen, thematisch dann anschließend immer ein wenig vorsortiert, in eine Episode zusammengeschnitten, etwas quasi moderationstechnisch von mir ein-, aus- oder übergeleitet. Und so möchte ich neue Folgen rausbringen. Quasi von der Community für die Community. Was hält ihr von der Idee? Ist wahrscheinlich schon ein etwas gewagtes Experiment. ein paar von euch da draußen, die aktuell zuhören, werden sich schon denken, ich wurde quasi für die erste Episode schon ausgesucht. Also ich habe ein paar schon eingesammelt, ein paar Sprachnachrichten zu verschiedensten Themen aus dem Oldtimer-Roadtrip-Bereich und je nachdem, wie viele Einsendungen kommen, schneide ich die dann ein bisschen zusammen und werde dann hoffentlich in 2 Wochen die erste Episode, die erste, nennen wir es mal Pilot-Episode dieser neuen Art rausbringen. Ich bin sehr gespannt, was für ein Feedback dann kommt. Audiotechnisch wird das relativ easy für die Kandidaten sein. Also einfach quasi über Sprachnachricht, über WhatsApp oder Spotify bietet da auch so ein Tool. Und dann anschließend nehme ich da von Adobe so ein Programm, um einfach ein bisschen die Audioqualität zu boosten, damit es dann auch irgendwo Podcast-Qualität hat. Und ja, bin gespannt, was dabei rauskommt. Wenn ihr da draußen irgendwie Bock habt und sagt, hey, ich habe eine interessante Geschichte oder ich würde gerne bei dem Experiment mitmachen, auch wenn ich noch nicht die Fragen kenne und es sind schon speziellere Fragen, dann schreibt mir auch gerne. Schreibt mir auf Instagram am einfachsten @grundehrlich.de, könnt aber auch gerne eine Mail schreiben, servus@grundehrlich.de. Und dann melde ich mich bei euch so rum und dann könnt ihr Teil dieses Experiments sein. Ich bin überzeugt, dass da was Cooles bei entsteht, dass da verschiedene lustige, interessante Anekdoten zusammenkommen und das auf jeden Fall euch da draußen interessieren wird. Also seid gespannt, bleibt am Ball und dann ansonsten würde ich sagen, schönen Wochenstart. Bis die Tage und die nächste Episode testen wir mal. Also dann, Servus, euer Amadeus.